Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
We've met before, haven't we?
I don't think so.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion und heute nehmen wir euch mit auf den Lost Highway. Nachdem wir in der letzten Episode über David Lynch gesprochen haben, ist heute einer seiner verrätseltesten Filme dran. Hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Bist du bereit, dich in oder auf den Lost Highway zu begeben?
Immer wieder gerne.
Fassen wir doch erstmal die Geschichte zusammen. Die Geschichte, die der Film erzählt, das ist ja auch jetzt nicht so schwierig. Lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen, ist aber halt dann doch am Ende alles ganz anders, wenn man den Film sieht. Der Film handelt vom Jazz-Saxophonisten Fred Madison, der eifersüchtig ist, der seine Frau des Fremdgehens verdächtigt, sie umbringt, im Gefängnis landet und eines Tages, als die Wärter die Zelle checken, sitzt jemand anders in der Zelle, den sie dann einfach freilassen müssen, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und von da an nimmt die Geschichte einen sehr, sehr unheimlichen Lauf.
Wird zu einem Film-Noir-Plot eigentlich, um eine blonde Femme fatale, in die sich dieser junge Automechaniker dann verguckt?
Das stimmt, nur ist es total schwierig, wenn man überlegt, wie will man den Film zusammenfassen, mehr kann man dazu überhaupt nicht sagen, weil alles, was man danach erzählt, dass ein Automechaniker in der Zelle sitzt, sofort muss man anfangen, Teile des Rätsels oder der Faszination preiszugeben.
Ja, ist richtig.
Soweit ich weiß, hast du den Film im Kino gesehen. Mhm. Das würde mich ja wirklich interessieren. Das ist ja nochmal was anderes. Wenn man den auf Video sieht, hat man ja meistens schon sehr viel gehört und weiß, dass einen ein großes Rätsel erwartet. Wie war das denn im Kinosaal? Was war da für eine Stimmung?
Also das war einer der Filme, Lost Highway. Ich habe damals Filmwissenschaft studiert. Das war der perfekte Film dafür natürlich. Man hat sehnsüchtig drauf gewartet. Das Erste, was man hörte, also die ersten Berichte, David Lynch dreht einen düsteren Neo-Noir-Thriller. Das war eigentlich das, was man hörte. Das Zweite, was man hörte in diesem Film, kommt die Musik von David Bowie als Titellied vor. Das ist natürlich essentiell. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass dieser Film auch noch Musik von Marilyn Manson hat, von
Smashing Pumpkins.
Smashing Pumpkins, genau. Und wie heißt denn jetzt This Mortal Coil? Das stimmt. Ist ja das Liebeslied, Song to the Siren. Das war natürlich schon eins meiner Lieblingslieder aus den späten 80er Jahren, als ich zum ersten Mal This Mortal Coil gehört habe überhaupt. Und das sind Dinge, die für mich unglaublich viele Anknüpfungspunkte haben. Also ich habe diesen Film herbeigesehnt. Das war zu einer Zeit, es war kurz nach Pulp Fiction und ein bisschen vor, eigentlich zu der Zeit von Natural Born Killers, den wir in der letzten Sendung ja auch schon erwähnt hatten. Also es war diese Zeit dieser postmodernen Kultfilme, die also sich sehr lange im Diskurs, im studentischen Diskurs, muss man ja sagen, gehalten haben. Und Lost Highway hatte immer einen besonderen Position darin. Das Lustige ist, als ich dann meine Stelle an der Uni Mainz hatte, da habe ich ein gerahmtes Plakat von Lost Highway immer hinter mir hängen gehabt. Und ich war kürzlich ich arbeite ja schon lange nicht mehr in Mainz, ich war kürzlich mal in dem Büro, in dem ich früher war, und da hängt dieses Plakat immer noch. Und das ist jetzt total sonnenverblichen, ja. Also es hat überhaupt nicht mehr diese Farben, wirkt total wie ein David Fincher-Film jetzt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich war im Kino, ich war allein im Kino. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Es war ein Film, den ich gehe oft allein ins Kino, um mich voll zu konzentrieren. Und ich saß also in einem recht guten Kino in Mainz, in der vorletzten Reihe oder sowas und guckte mir diesen Film an, war völlig fasziniert. Und ich war irritiert, aber nicht wirklich nachdrücklich verstört, weil ich war ja Mitte 20 zu dem Zeitpunkt. Also es war jetzt nicht so, was mich aus der Bahn geworfen hat. Aber andere Leute durchaus. Und so zwei Plätze neben mir saß jemand, der war so verwirrt, dass er, als wir rausgingen, ich kannte den nicht, ne, mich so anknuffte und meinte, hey, hast du das verstanden? Und ich so... Das muss man nicht verstehen, das muss man einfach akzeptieren, habe ich gesagt. Das war meine Antwort. Manchmal sage ich das auch heute noch. Heute würde ich sagen, man muss diesen Film erstmal einströmen lassen, ja, wie eine Droge. Und dann gucken, was das mit einem macht, weil das ist ja eine Versuchsanordnung. Und das ist eigentlich einer der, die ganze L.A.-Trilogie, über die wir ja ab jetzt reden, also Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire, das sind ja die drei großen Los Angeles-Filme. Und das sind alles drei Filme, die auf die eine oder andere Weise die Mechanismen Hollywoods und des Filmemachens thematisieren. Am wenigsten übrigens Lost Highway, ist ganz interessant. Aber der hat noch relativ viel von diesem Hollywood-Glamour in seinen Bildern. Ja, also in der Art, wie Patricia Arquette die Femme Fatale dort verkörpert und die wirklich was von so einer 40er Jahre Frauenikone hat eigentlich.
Im zweiten Teil des Films.
Ja, genau. In dem
als Alice. Genau.
Richtig. Ja.
Bei Lost Highway als Rätsel, als ein Film, den man auf sich wirken lassen muss, da könnten wir es uns jetzt auch einfach machen und sagen so, ja Leute, müsst ihr halt auf euch wirken lassen. Das wollen wir ja heute nicht so machen.
Wir wollen ihn so fruchtbar machen.
Fruchtbar machen. Die Frage ist, bist du der Meinung, es gibt ja wirklich die Haltung, Lynch ist nicht zu verstehen. Lynch macht aporetische Filme, die in sich kreisen. Es ist nur reiner Ausdruck oder findest du schon, dass man aus ihnen Sinn machen kann?
Ich für mich konnte diesen Dingen immer Sinn verleihen, vielleicht nicht in einem für alle letztendlich befriedigenden, erklärbaren Sinne, aber ich habe das in der intensiven Vorbereitung auf meinen Audiokommentar zu Twin Peaks Fire Walk With Me bemerkt, dass man im Grunde, wenn man eintaucht in das Lynch-Universum, dass man durchaus ständig Elemente und Puzzlestücke findet, die andere Filme ergänzen können. Und die diese innere Mythologie, die ja essentiell ist für die Formierung der Autorenhandschrift. Ja, ich glaube, Roland Barthes formuliert das so, dass man also eine innere Mythologie also nachweisen können muss. Und insofern entspricht ja David Lynch auch diesem ganz klassischen Bild des Auteurs, also des Filmemachers, der mit der Kamera schreibt, ne? Also der seine Gedanken gewissermaßen direkt auf die Leinwand überträgt. Und gut, es gibt eine Lesart von Lost Highway, die besagt, dieser Film thematisiert ab einem gewissen Punkt nur noch inneres Erleben, also innere Interpretation der Ereignisse, so wie sie eben der Bill Pullman-Charakter sich selbst zurechtlegt.
Und also das würde bedeuten, der Bill Pullman-Charakter, Fred Madison versucht in der zweiten Hälfte des Films den Mord an seiner Frau zu verdrängen.
Ja, und nach außen zu projizieren, ja.
Und sich ein anderes Leben vorzustellen.
Ja.
Im Inneren.
Mhm. Und er imaginiert sich selbst als einen jugendlichen Draufgänger in einer Film-Noir-Erzählung.
Also er imaginiert sich auch als all das, was er vorher nicht mehr sein konnte oder nicht sein konnte.
Ja, genau.
Während er im ersten Teil als Fred seine Frau sexuell nicht mehr befriedigen kann, die auch von Patricia Arquette gespielt wird, die im ersten Teil des Films Renee heißt, gibt es ja die Szene, wo sie miteinander schlafen und er zu früh kommt und sie ihn mütterlich die Schulter tätschelt und sagt, it's okay, Fred. Und sein Gesicht Bände spricht, also er fühlt sich demütigt, er leidet. Und genau das Gegenteil ist dann eben später der Automechaniker Pete, der, es gibt ja diesen Dialog der Polizisten, die sagen, dieser Kerl sieht mehr Muschis als die Klobrille. Yeah. Was ja auch wieder ein typischer David Lynch-Humor ist, solche Polizisten hineinzuschreiben. Genau.
Die eigentlich sonst keine Funktion haben, außer dass sie Kommentatoren sind und uns suggerieren, dass das immer noch objektive Realität sei. Ich denke, der Film funktioniert dann, wenn man ihn als hochgradig subjektivierte Imagination einer realitätsbasierten Geschichte sieht. Das Zweite ist eigentlich, dass man ihn durchaus, also dass man Fred Madison als einen multiplen Charakter, also multiple gestörte Persönlichkeit begreifen kann, der sich in seine Abgründe begibt und als anderer hervorkommt. Es gibt diese ganz wichtige Szene, wo er im Dunkeln ja der Wohnung verschwindet und wiederkommt, wo dann danach eigentlich auch der Mord dann ja passiert. Das ist übrigens eine Szene, die ist recht deutlich orientiert an einem Akira Kurosawa-Moment in Throne of Blood, das Schloss im Spinnwebwald, wo seine Lady Macbeth-Figur eben im Dunkeln verschwindet und zurückkommt mit dem Gift für die Leibwächter. Ja. Das ist also, da scheint sie sich auch zu entmaterialisieren und wieder dann zusammenzufügen durch die...
In dieser Szene erscheinen ja auch zwei Schatten an der Wand, wenn man genau hinguckt.
Das genau, heißt, zwei Schatten.
Diese Verdoppelung von ihm beginnt eigentlich schon vorher.
Ja. Dick Laurent is dead ist ja auch der Satz, mit dem der Film beginnt. Also er hört, dass das jemand sagt. Ne? Am Schluss wird klar, er selbst sagt das. Also damit schließt sich dieser Kreis, ja, dieser Zyklus. Und er selbst kommuniziert ja da durch die Anlage dann.
Versuchen wir es noch mal ein bisschen detaillierter. Also der Film beginnt mit dieser Szene, in denen Fred Madison total fertig eine Zigarette raucht. Der Vorhang wird automatisch zurückgezogen. Das Bild ist ja vorher fast so dunkel, dass man gar nichts sieht. Es klingelt an der Tür und eine Stimme sagt, Dick Laurent ist tot. Damit kann der Charakter augenscheinlich auch erstmal überhaupt nichts anfangen. Also Fred Madison weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Und in der ersten Hälfte durchlebt man eigentlich eine entfremdete Beziehung. Fred Madison geht in den Club, seine Frau sagt, sie will nicht mit. Sie reden fast wie sedierte Zombies miteinander. Unglaublich langsam, ewige Pausen, als wäre ihnen eigentlich die Sprache schon ausgegangen. Also man wird mitten hineingeworfen in eine Beziehungskrise. Und dann tauchen diese ominösen Videokassetten auf, die man sich so vorstellen muss, wie eine wirkliche Videokassette. Extrem grieseliges Bild, erst von außen das Haus gefilmt. Und dann springt es hinein und das ist richtig unheimlich. Die beiden gucken sich das an und wissen damit nichts anzufangen. Die Polizei kann nicht weiterhelfen. Und am Ende sieht eben Fred Madison sich selbst auf dem letzten Video, wie er seine Frau zerstückelt hat.
Ja. Es gibt ja eine Abspaltung von ihm, wenn man diese Interpretation der multiplen Persönlichkeit nimmt, die der Mystery Man ist. Der Mystery Man ist ja eine Figur, die taucht in seinem Leben unerwartet auf. Die ist zugleich an zwei verschiedenen Orten zum Beispiel. Es ist eine rein imaginierte Figur. Ja. Also er gibt ihm auf einer Party das Telefon und meint, rufen Sie zu Hause an. Und da ist er dann auch dran. Ne? Also diese Doppelungen und sowas. Mhm. Und der Mystery Man wird später mit einer Kamera gezeigt. Und das suggeriert natürlich, dass er der Mann ist, der diese Videos aufgenommen hat. Also es schafft diese Verbindung, ne? Die Videokamera. Und es macht aus dem Mystery Man, der quasi eine Art Regisseur des Geschehens, der am Schluss wieder eingreift, ne, und dann das Ganze in eine spezifische Bahn lenkt, die dann auch wirklich die Rücktransformation enthält. Ja? Also dass aus Pete wieder dann Madison wird.
Ich, Ich habe damit so ein kleines Problem, ihn so nah an Fred zu rücken, den Mystery Man, weil der zweite Teil der Geschichte ja relativ lange funktioniert für Pete. Also er lernt eben Alice kennen, die Wiedergängerin von Renee, jetzt nicht schwarzhaarig, sondern blond. Es gibt diese Szene, wo er arbeitet, Spätschicht hat und ein Auto kommt heran. Es gibt diesen Lou Reed-Song, This Magic Moment, und sie steigt in so einem unglaublich kitschigen Moment, wie ihn auch nur David Lynch so hinbekommt, dass man ihn erträgt und dass man ihn großartig findet. Das ist ein wunderbarer Moment. Aus dem Auto, er verliebt sich in sie und es läuft eigentlich total gut. Aber je weiter die Geschichte geht, desto mehr dringt von der ersten Hälfte der Geschichte ein in die zweite Hälfte. Mhm. Das Saxophon-Solo, das Fred Madison spielt, hört man plötzlich im Radio. Ja. Visionen tauchen auf, Figuren tauchen auf, die vorher nicht, die er eigentlich verdrängen wollte. Bis dann schließlich die Welt kollabiert, als er sie nicht mehr auseinanderhalten kann. Das hat vor allem was mit der Figur des Dick LaRon zu tun, der nämlich lange ja unbenannt bleibt, aber eigentlich ja Mr. Eddie ist, so eine Art klein, ganove, schmieriger Pornoproduzent, wie sich später herausstellt. Die Frage, die ich mir halt dann stelle, warum würde der Mystery Man Pete oder Fred zwingen, diese Fantasie, die lange funktioniert, aufzugeben, weil er ihn ja direkt anschreit, who the fuck are you? Er sagt ja nicht nur Alice, who is Alice, in dem Moment, wo er die Kamera auf ihn richtet, her name is Renee, sondern er sagt ja gleichzeitig, aber wer bist eigentlich du?
Naja, aber das ist doch so, dass er wirklich so ein Korrektiv, so eine Kontrollinstanz darstellt. Also ich will es nicht jetzt wirklich psychoanalytisch übertreiben, aber man könnte den Mystery Man schon als eine Über-Ich-Instanz betrachten, die das Ich von Fred Madison quasi kontrolliert, der sich im Es dieses jungen, triebhaften Mannes verliert. In dieser Fantasie. Und das sind aber drei tatsächlich Aspekte der Persönlichkeit, in die er sich aufspaltet. Ich meine, es ist natürlich wäre das eine Rationalisierung, die nicht wirklich legitim ist, weil der Film hat, wie alle David Lynch-Filme, nicht genug hinreichende Verknüpfungspunkte und er löst sie stellenweise auf. Wir werden bei Mulholland Drive sehen, da gibt es ja ähnliche Momente, auf der Ranch zum Beispiel. Ja? Also diese ganzen merkwürdigen Ereignisse, die dann nie ganz geklärt werden.
Ja, ich hätte einen anderen Vorschlag. Also ich habe mir das immer... Der Mystery Man ist eine der Figuren, die natürlich faszinierend ist und über die man nachdenken muss. Und einer dieser Sätze, die mich nicht losgelassen hat, war in der berühmten Szene bei der Party, wo Fred Madison dem Mystery Man das erste Mal begegnet und er ihm dann eben zwingt, sich selbst anzurufen und dann verdoppelt und sich verdoppelt. Ja. Da sagt er ja, wir haben uns doch schon einmal getroffen, was Fred Madison verneint. Und er sagt dann, es ist nicht meine Art, wohin zu gehen, an einen Ort zu kommen, wo ich nicht erwünscht bin. Das impliziert ja, Fred Madison muss ihn eingeladen haben. Es gibt die Lesart, dass er das in dem Moment gemacht hat, wo er zu Hause anruft, um zu kontrollieren, ob seine Frau ihn, ob Renee ihn angelogen hat.
Ja.
Was relativ unwahrscheinlich ist, weil der Film ja eigentlich schon mit dem Mord an Dick LaRon beginnt. Das heißt, der Mystery Man muss irgendwann in diesen Szenen Eintritt erhalten haben in das Leben. Das heißt, ich würde ihn so lesen, dass er das Böse, das absolut Böse, fast so in einem baudrillarischen Sinne symbolisiert. Also das alles, was man verdrängt, alles, was jetzt sauber und klinisch rein ist, wird ja dann von hinten wieder eingeholt von dem Bösen. Also in der Transparenz des Bösen schreibt er ja ganz viel darüber.
Ja.
Und wenn er ihn dann, also er ist quasi die Vernähung oder das Zwischenstück zwischen Fred Madison und Pete. er ist eigentlich das, was diese Person, die wir wahrscheinlich überhaupt nicht kennen, weil sehr viel dafür spricht, dass auch schon Fred Madison eine Variante ist, der Versuch, etwas zu korrigieren. Und deswegen diese Frage, wer bist eigentlich du? Und die Antwort müsste lauten, ich bin du. Mhm. Ich bin das Böse, ich bin die Wut, ich bin die Eifersucht, ich bin der Mörder.
Er ist der Abgrund. Und das Interessante ist, dass parallelisiert den Mystery Man tatsächlich mit mehreren Figuren aus dem Twin Peaks-Universum, nämlich all jenen Figuren, die die Verbindung zwischen der schwarzen Hütte und dem, was jenseits existiert und eben der Gegenwart sind, der objektiveren in Twin Peaks, gibt es die ja bis zur dritten Staffel, da löst sich irgendwie ja alles auf in verschiedene Dimensionen. Aber in Lost Highway ist es so, dass die Zeitebenen durchaus auch, da könnten wir nochmal drüber reden, fragwürdig sind. Aber der Mystery Man ist offenbar durchaus eine Art Medium, eine Mittlerfigur. Und als Medium ist er der Mann mit der Kamera. Das ist aber eigentlich, das widerspricht tatsächlich nicht meiner ersten Idee. Aber es ist so interessanter, auf jeden Fall. Weißt du übrigens, Robert Blake, der den spielt, wer das ist?
Ja.
Ist kurios.
Ich weiß zumindest, den mittlerweile ist es ja ein Urban Myth fast geworden, dass er nach dem Film des Mordes angeklagt wurde an seiner Frau. Wurde ja nie bewiesen, der wurde ja freigesprochen, aber es ist halt extrem unheimlich.
Absolut.
Ansonsten hat er ja nicht, so viele große Rollen hatte der ja nicht. Danach war der ja weg vom Fenster.
Richtig,
kannst
aber
du
er
zu
hatte
dem
ja
was erzählen?
Ja, der hatte vorher zwei ikonische, ganz große Rollen, die mir auch sehr präsent sind. Er hat nämlich einen der Mörder in Kaltblütig nach Capote gespielt. Der Verfilmung.
Ach, den habe ich nie gesehen.
In Cold Blood. Musst du sehen. Ist ein super Film. Ist ein sehr krasser, so ganz nüchtern inszenierter, schwarz-weißer True-Crime-Thriller. Und da spielt er ein Halbblut, das quasi also auch so einen leicht pathologischen Zug hat, der total unberechenbar ist. Und aber so einen Rock'n'Roll-Gestus gleichzeitig immer noch hat. Also immer so mit Tolle und Lederjacke und sowas da so in dem Film zu sehen ist. Und dann spielt er in einem Film, der mir sehr wichtig ist, nämlich Electra Glide in Blue, Harley Davidson 344 heißt er auf Deutsch. Das ist ein Motorradpolizeifilm aus dem New Hollywood 1973, glaube ich. Der einzige Film von einem Musikproduzenten, der James William Guerrico heißt. Und da ist Robert Blake als, der ist ja sehr klein, ne? Das Interessante ist, Robert Blake ist ein kleiner Mann. Also auffällig klein, also immer einen Kopf kleiner als die anderen. Und da kompensiert er quasi diesen Komplex des kleinen Wuchses bei ihm, indem er halt so ein besonders vorbildlicher Macho-Cop werden will. Ja, und dann auch dann als Detective später, also vom Motorrad weg zur Mordermittlung will. Und das sind tolle Rollen eigentlich, die der hatte. Ne? Aber in der Tat hat er dann lange Zeit keine großen Rollen mehr. Und der Mystery Man ist so eine Rückkehr gewesen in so charismatische Gefilde. Und dann kam halt genau dieser Mordvorwurf. Er hätte ja angeblich Leute, also Stuntmen, anheuern wollen, um seine Frau zu ermorden.
Das und die haben sich dann in Widersprüche versteckt, einer Zeugenaussage, und dann konnte es nie erwiesen werden. Er wurde dann gezwungen, eine Schadensersatz zu zahlen.
Ja.
Das hat ihn dann in den Ruin getrieben und dann hat er keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Mhm. Aber diese Rolle ist... die hat sich eingeschrieben. Also auch, also diesen Mystery Man kennen ja auch Leute, die den Film nicht gesehen haben. Das ist ja, der ist omnipräsent. Es ist halt einfach diese Frage, dass warum ich den als eine Mittlerfigur sehe, auch dieses Gesicht, dieses weiße Gesicht, diese ausdruckslose, dieses Nicht-Blinzeln, dass er diese Leerstelle ist, die. Also die These zu sagen, auch schon der erste Teil sei nicht real, sei auch schon imaginiert. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, einmal wie das Haus eingerichtet ist. Es ist ja auch von David Lynch selbst designte Möbel von ihm. Das ist ja so kühl und kalt eingerichtet. Es gibt diesen Moment, Das habe ich durch eine YouTuberin entdeckt. Ich selber habe das nie gesehen, aber es gibt den Moment, wo sie sich abwäscht. Renee wäscht sich das Gesicht, die Schminke, sie schminkt sich ab. Die Schminke ist aber nicht weg danach. Also sie kann sich in dieser Welt nicht abschminken. Und sie trägt die ganze Zeit, wenn sie im Haus ist, diese komischen High Heels und diesen Mantel. Und sie sieht die ganze Zeit aus wie auf einem Pornoset. Und später sieht man die High Heels auf diesem Pornovideo. Das heißt, die Vorstellung von Renee ist schon, also da ist schon diese Eifersucht oder dieses Bild der Frau, die wahrscheinlich Pornos dreht, deswegen kommen ja diese Videokassetten die ganze Zeit, wo sie richtig. Ja das erste Mal auch total erschrickt, als er sieht, oh scheiße, der sieht, dass ich die Videokassette habe. Die wollte sie ja verschwinden lassen eigentlich. Mhm. Das heißt, sie hat Angst, dass jemand ihr Doppelleben aufdecken könnte, dass sie eben mit dem Pornoproduzenten Dick LaRon die ganze Zeit schmutzige Filme dreht. Ja. So zumindest kann man es irgendwie rationalisieren.
Interessant, ja.
Aber in der Idee dieser Person, dieses Fred, Pete, dieses Mr. X, der sich vorstellt, Fred zu sein, versucht jemand schon, das zu kompensieren und merkt, dass es mit dieser Version nicht funktioniert und bringt sie dann um. Also das heißt, man könnte sogar die Frage stellen, ob überhaupt jemand in diesem Film wirklich umgebracht worden ist oder ob man die ganze Zeit auf so einem Meta-Ebenen-Beziehungsdrama sich bewegt.
Also dass auch der Mord eigentlich eine Eifersuchtsfantasie ist, die eskaliert in seinen Gedanken, also die er imaginiert.
Möglicherweise, weil es gibt diesen ja auch viel zitierten Satz, wo Fred Madison sagt, er erinnere sich an Dinge so.
Auf seine
also nicht Weise. Auf seine Weise, nicht wie sie unbedingt passiert sind.
Ja, genau. Ja. Das ist vermutlich sowieso ein sehr früh gesäter Schlüssel, den der Film uns bietet. Ne? Dass wir also aber deswegen kam ich ja auf diese Idee der multiplen Charaktere, weil er das sagt, auf seine Weise bedeutet ja, dass das in ihm dann stattfindet. Ja? Und ein weiterer Schlüssel ist natürlich der Einsatz des David Bowie-Stücks I'm Deranged, weil I'm Deranged geht natürlich um eine pathologische und gespaltene und gequälte Persönlichkeit. Ja.
Lynch äußert sich halt einfach in Interviews immer ganz häufig so, dass er sagt, die subjektive Erinnerung, der Eindruck, das ganze Emotionale, was hinzukommt, wie wir uns an Dinge erinnern, kann wahrscheinlich eindrucksvoller sein und uns mehr beeinflussen als die bloßen Fakten. Mhm. Insofern würde das ja mit deiner Lesart vollkommen zusammengehen, zu sagen, er hat eine multiple Persönlichkeit, die er sich herstellt, die er produziert, um bestimmte Phantasmen, bestimmte Emotionen zu kanalisieren. Man kann ja sagen, vielleicht hat er sie wirklich umgebracht und versucht, die Geschichte die ganze Zeit umzuschreiben und umzuformulieren. Es gelingt ihm aber nicht. Mhm. Und deswegen ist der Einbruch multiplizieren sich die Figuren die ganze Zeit. Das heißt, aus Renee, die er umschreibt, zu so einer lasziven, also er versucht, die Pornofigur selber in sein eigenes Haus einzuschreiben, was ja wie ein Gefängnis gebaut ist. Als die Polizisten das Haus umgehen oder das Dach observieren, dann gibt es diesen komischen Blick nach oben. Ja. Und im Gefängnis gibt es nämlich auch so ein Oberlicht.
Ja.
Ganz komische Gefängniszelle, also macht auch keinen Sinn. Und später bei Pete, als er im Garten liegt, gibt es hinter dem Zaun nochmal so eine Mauer. Also das heißt, da ist ein kleiner Zaun, der fast erinnert an Blue Velvet und dahinter ist die Mauer. Das heißt, er ist immer schon im Gefängnis und in diesem kerkerhaften, der ist eingesperrt. Und insofern wäre der Mystery Man etwas, das ihn immer wieder daran erinnert, dass er eigentlich sich eingestehen muss, wer er wirklich ist. Das wäre eine Möglichkeit, das zu lesen, aber es ist der Versuch, einfach den Film jetzt nicht einfach nur zu so einer weiteren Variante wie bei Mulholland Drive werden zu lassen. Mhm. Und sich einfach ein paar Dinge so zu erklären. Es gibt ja dann auch noch den Einsatz von Rammstein an einer sehr prägnanten Stelle.
Genau, die Musik, da wollte ich auch gerade drauf kommen. Mhm.
Da würde mich auch nochmal interessieren, was das mit dir macht. Der Einsatz dieser zwei Stücke ist ja schon extrem, das ist ja schon kein Score mehr, sondern das ist ja ein Ausdrucksmittel. Da wird ja auch das Deutsch Gesungene benutzt als Stilmittel.
Ja. Es ist sehr interessant, weil es gibt nur einen Regisseur, der es mit einem ähnlich radikalen Effekt eingesetzt hat, nämlich Lars von Trier in Nymphomaniac.
Ja.
Ja, da hat er ja auch Rammstein verwendet. Rammstein ist eine Musik, die relativ viel Affektpotenzial auslöst oder hat. Das Interessante ist, kurz bevor der Film rauskam, bekam ich damals als DJ eine Promo zugeschickt von Du riechst so gut. Und von dem, also diese duftende Maxi, die legendäre, die heute noch duftet übrigens, wenn man sie reibt, das Cover, also es duftet nach billigem Parfum. Und das ist auf jeden Fall mir bewusst gewesen, dass es diese Band gibt, dass es eine deutsche Band ist. Und das war aber tatsächlich der Hammer, dass die dann, als man das dann hörte im Film, und dass dieser deutsche... quasi dieser deutsche Text kam. Und das Interessante ist, das eine ist Rammstein und wie heißt denn das andere Lied nochmal? Sind ja beide auf der ersten CD.
Ich kann den Text jetzt sagen, also ich sehe dich um die Kirche schleichen, seit einem Jahr bist du allein. Aber wie heißt das? Das Herr.
Ja, ich müsste auch nachgucken. Auf jeden Fall, dieses Lied scheint mir doch sehr stark orientiert zu sein an Sturmhöhe von Brontë. Also es ist ein Gothic-Melodram, was da erzählt wird. Und ich glaube sogar, dass es Motive gibt wie der Hahn und sowas, der erwähnt wird und sowas. Also es gibt, ist das nicht Heathcliff in Sturmhöhe, der um den Friedhof schleicht und sowas.
Also das ist vollkommen überfragt.
Also für mich machte das damals total Sinn, dass diese Form des morbiden quasi des morbiden Gewalttäters, des Potenziellen, der also quasi um diesen Ort kreist und quasi die tote Geliebte sucht. Das machte total assoziativ Sinn. Und auch dieser Text mit Rammstein, ein Mensch brennt, ja, was ja hier auch eingesetzt wird, dass diese Idee des I'm deranged von David Bowie, dass dieses innere Feuer, dieses Brennen, also das ihn zerstört, das ihn verbrennt, das war für mich auch irgendwie naheliegend und spiegelte sich dann in dem Saxophon-Solo mit dem Stroboskoplicht wieder. Und also all dieses Exzessive, was der Film da beschwört. Und es ist ja nicht nur Rammstein, es ist ja, was mir auch, ich meine, ich habe das exzessiv gehört damals, Apple of Sodom, das Stück von Marilyn Manson, das zum Beispiel kommt. All diese Lieder sind meiner Meinung nach hochgradig reflektiert ausgewählt. Und David Lynch behauptete ja immer, das wäre gerade nicht so, sondern die wären wirklich als ästhetischer Effekt eingesetzt. Und er weiß nicht, was Rammstein singen. Ich glaube das nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass er sehr bewusst auch sich das hat übersetzen lassen und sehr bewusst diese Assoziationen triggert dabei.
Vor allem, weil er damit auch nochmal in einem sehr, sehr wichtigen Moment, wo nämlich die Welt von Pete kollabiert, plötzlich das andere, also der Film ist auf Englisch gedreht und plötzlich bricht das Fremde, das andere nochmal herein in einer anderen Sprache, die wir natürlich verstehen, als Deutsche, aber eben die meisten nicht verstehen würden.
Ja.
Und das hat einen extremen Verfremdungseffekt.
Ja.
Das Visuelle, also das verzerrt sich ja alles, die Gänge dieses Hauses, in dem er diesen einen anderen Pornoproduzenten oder diesen Hehler umbringt, oder ist ein Unfall, der passiert, verwandelt sich plötzlich in das Lost Highway Hotel oder dieses komische Hotel, wo der Mord an Dick LeRond passiert. Und dann knallt von außen diese Musik herein, wo es um Eifersucht geht und um inneres Feuer. Und das doppelt sich natürlich dann auch wieder mit den Bildern, die immer wieder als Affektbilder eingestreut sind. Diese Hütte, die explodiert, die sich wieder zusammensetzt. Also das Haus in der Wüste, in dem...
Ja, aber das ist doch der Punkt. Das Haus wird rückwärts gefilmt, es explodiert und es setzt sich aber wieder zusammen. Also ein Mensch brennt, aber er rekonstruiert sich dann auch wieder.
Genau.
Und deswegen denke ich, diese ganzen Dinge sind tatsächlich im performativ-filmischen Sinne als assoziative Puzzlestücke zu begreifen, die man schon mit gewissen Lesarten zusammenbringt.
Don't you ever fucking tailgate! Ever!
Tell him you won't tailgate.
Ever!
Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ich jetzt nicht als Sebastian stelle, sondern einfach, weil ich mir vorstelle, dass viele sich das mal fragen. Zumindest hat mein Vater das damals gefragt, als ich meinen Eltern aufgedrängt habe, diesen Film mit mir nochmal zu gucken, weil ich natürlich total begeistert war und ich wollte, dass meine Eltern ein bisschen cooler werden und den Film mit mir gucken. Und mein Vater hat das nie verstanden, warum man einen Film so erzählt. Warum erzählt er die Geschichte so? Mhm. Was wäre deine Antwort? Warum erzählt Lynch seine Geschichten mit so vielen Lücken, mit so vielen Rätselhaftigkeit?
Naja, er macht sie ja damit durchaus zeitlos. Also sie verlieren ihr Faszinosum gerade deswegen nicht, weil sie diesen unlösbaren Charakter behalten, aber gleichzeitig selbst als Puzzlestücke eines noch größeren Puzzles erscheinen. Und ist ja nicht zufällig, dass wir uns mit der LA-Trilogie beschäftigen, weil das macht es ja überhaupt erst möglich, dass man von der Trilogie spricht bei diesen Filmen, weil sie eben drei Varianten einer ähnlichen Thematik sind, die aber immer in der Drehung der Schraube einen Schritt weiter transportiert werden.
Es geht um Lebensträume und um Wünsche und Hoffnungen.
Ja, und Projektionen, aber auch um Spaltungen. Ja? Und diese Spaltungen, das ist in allen, das ist ja am radikalsten sogar in Inland Empire noch, weil da führt es scheinbar ja zu überhaupt keinem, zumindest nicht zu einem Ergebnis. Ich finde da Lost Highway eigentlich immer noch den befriedigendsten Film, weil er als Thriller durchaus funktioniert. Und zwar, man muss gewisse Dinge ignorieren, aber er funktioniert als Spannungserzählung eigentlich am besten. Bei Mulholland Drive gibt es ja diese eigenartigen Brüche, auf die wir dann ja später nochmal oder demnächst zu sprechen kommen, dass er Subplots hat. Ne? Die sind bei Lost Highway nicht ganz so exzessiv. Wir haben höchstens im Ensemble der Figuren interessante Aspekte, zum Beispiel die Eltern von Pete. Ne? Das ist ja so ein altes Biker-Pärchen aus den 70ern, Gary Busey.
Die eigentlich immer nur im Wohnzimmer sitzen Tierdokus angucken.
Ja, genau. Und total zufrieden so nebeneinander sind. Ne? Aber die ganz offensichtlich schon so ein Rock'n'Roll-Paar sind, so ein gealtertes. Ne? Und dann hat er ja diesen Kollegen, den Älteren, der dann unbedingt das Saxophon-Solo im Radio weiterhören will, weil er es gut findet. Und das ist ja dann der aus Twin Peaks, der die Leiche von Laura Palmer findet.
Ja, und er ist die Hauptfigur, das ist der in Eraserhead.
In Eraserhead. Dann, also es gibt unheimlich viele, so, was du ja sagtest, auch so kleine Vignetten, die der Film andeutet. Und warum inszeniert man das so? Ja, weil man ein Faszinosum kreiert, ein ganzes Universum. Der Film kreiert eine Topografie von L.A., die total irreal ist übrigens, also die nicht wirklich zutrifft, denn diese Schauplätze sind sehr verteilt, wenn man sie wirklich besuchen wollte. Es ist nicht das reale L.A., das hier repräsentiert wird. Und er schafft das ja auch dann ganz ausgestellt als eine Postkartenkulisse, wie in der einen Szene, wenn es wird Nacht, und sie kehrt ja dann zurück in die Werkstatt, aber man sieht dann zwischendurch ja solche, zu so Fahrstuhlmusik fast, solche Postkartenansichten des Sonnenuntergangs über L.A. Und das sind alles Dinge, ja, über die kann man sich wirklich lange Gedanken machen.
Es gibt ja diese Szene, über die ich jetzt sofort denken musste, als du gesagt hast, es gibt so ein paar Nebenstränge innerhalb des Ensembles, als Mr. Eddy, also die zweite Variante von Dick Laurent mit seinem Mega-Mercedes, den Berg hochfährt und bedrängt wird und dann den von einem anderen Auto und den Fahrer aus dem Auto zerrt und mit der Pistole bedroht. Die Szene ist ja zum Brüllen komisch. Und das ist so ein Beispiel, was ich meine. Die macht erzählerisch, um den Plot voranzutreiben, keinen Sinn. Aber innerhalb der Welt von Lynch und der Welt, die sich Fred Madison baut, macht das natürlich Sinn, weil er die Gewalttätigkeit von Mr. Eddie irgendwo auslagern muss. Also die Gewalttätigkeit von Dick Laurent auslagern muss, die plötzlich absurd wird und eigentlich da überhaupt keinen Platz findet. Bis er dann später ja selber von Mr. Eddie bedroht wird, weil der draufkommt, dass er mit Alice schläft. Seinem Starlet oder Porno-Starlet. Das ist ja auch so witzig, dass hier Mr. Eddie ihm ja auch noch diese Videos andrehen will. Mr. Eddie sagte dann irgendwann so, weißt du, Bock, ein paar schmutzige Filme, und macht so das Handschuhfach auf und zieht dann einfach so unbeschriftete Videokassetten raus. Es sind auch so krasse Momente. Ich glaube, ohne einen Vorgriff jetzt zu wagen zum Mulholland Drive, kann man sagen, der Unterschied ist definitiv da, dass Lost Highway ist linearer, stringenter, aber gleichzeitig ist Lost Highway auch der kühlere Film. Also Lost Highway hat weniger Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, weil die Figuren von Anfang an stratifiziert sind, komplett zerschossen sind, unterkühlt sind, und du hast bei Mulholland Drive wesentlich mehr Melodrama.
Ja, das ist richtig,
Das ist der zugänglichere Film. Ich würde nicht sagen, der bessere Film, ich würde sagen, er ist anders, er spielt mit anderen Mitteln, über den werden wir dann nochmal reden. Lost Highway benutzt ganz anderes Genre, um seine Geschichte zu erzählen. Und ich habe, weil ich die Frage ja gestellt habe, warum erzählt Lynch seine Filme so? Und ich habe nochmal ein bisschen in dem Buch, es gibt ja dieses Buch David Lynch Talking, oder ich glaube im Englischen Lynch on Lynch, so ein paar Zitate, die ich da ganz toll fand. Er sagt 1996, manche Dinge auf der Welt kann man nicht gerade begreifen. Aber wenn es in Filmen Dinge gibt, die man nicht begreifen kann, regen sich die Leute auf. Das finde ich irgendwie super, dass er, glaube ich, auch der Meinung ist, die Welt geht halt einfach auch nicht auf. Wir reden uns das halt auch häufig nur ein. Und
genau, wir konstruieren das,
Und er legt ganz vieles offen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es kursiert ja jetzt gerade im Internet dieser Witz, dieser Aufkleber, den man sich ans Fenster kleben kann, directed by David Lynch. Also Corona directed by David Lynch. Es passiert mir im Alltag aber ganz oft, dass ich zu meiner Frau sage, das war doch jetzt ein David Lynch-Moment. Also irgendwie, du bist im Einkaufen. Ich kann mich erinnern, in Berlin war ich in einem Supermarkt und ich stelle mich an beim Bäcker und dann drehe ich mich auf die Seite und da steht eine Frau, die hatte ihren Lippenstift so aufgetragen, dass er nicht nur auf den Lippen war, sondern wirklich das komplette Gesicht war so clownmäßig rot. Das sah so unheimlich aus und erinnerte mich so an
Wild at Heart, oder?
An Wild at Heart und an diese Szene, Laura Dern, das Gesicht übereinander gelegt wird in Inland Empire, dass ich dachte, das ist die Figur, die kommt, das ist jetzt ein David Lynch-Moment. Und er spinnt das dann weiter. Ihn interessiert, woher kommen diese Personen? Was machen die? Warum hat die das? Und da macht er seine kleinen Geschichten. Insofern finde ich, machen seine Filme, gerade wenn man sie so liest, total viel Sinn. Weil er die Abstrusitäten des Alltags einbaut. Aber er erzählt natürlich auch psychologisch interessante Geschichten. Das hat mich total fasziniert, dieses Zitat. Und dann hat er noch gesagt, in gewisser Weise bahnen sich Filme ihren Weg in die Träume der Menschen. Vielleicht können wir sogar dieselben Träume teilen und dieselben Erfahrungen austauschen.
Ja, naja, er löst sie natürlich auch aus mit seinen Filmen. Also es ist ja wirklich so, dass seine Filme etwas so Suggestives haben, dass sie sich weiter reinarbeiten in das Unbewusste. Ne? Sie schöpfen aus dem Unbewussten und sie arbeiten im Unbewussten. Und das ist auch der Grund, warum er vor allem performativ arbeitet, warum er Situationen schafft und Atmosphären kreiert und weniger Kausalzusammenhänge konstruiert, wie wir es, wie du ja sagtest, aus dem konventionellen Hollywood-Film kennen. Damit ist er sehr postmodern, möglicherweise, aber er ist natürlich, sagen wir mal, einer der Gut, er hat auch Humor, das ist interessant. Er ist wahrscheinlich wirklich vergleichbar mit anderen postmodernen Filmmachern, nur dass er es schafft, ein ganz eigenes, also ein anderes Universum nochmal zu kreieren. Er ist wesentlich beunruhigender dabei. Ja? Während Tarantino hat ja wirklich eher dieses Versöhnliche fast schon, wenn er seine Alternative History Geschichten mittlerweile erzählt. Das wäre ja bei David Lynch nicht denkbar so, also diese Rettungsmomente.
Tarantino ist befriedigend, das Kino. Mhm. Man geht aus einem Tarantino sehr befriedigt raus, weil er eigentlich ja immer nur Rachegeschichten erzählt.
Ja.
Während das bei Lynch ist man selber gezwungen, das Ganze in Sinnzusammenhang, zumindest in der LA-Trilogie. Mhm. Bei Blue Velvet ist es vielleicht ein bisschen anders, wobei es auch dort diese, auch dort ist die Geschichte nicht abgeschlossen. Nur so deutlich wie in der LA-Trilogie hat das einfach bis zu dem Zeitpunkt nur bei Eraserhead gemacht. Und Eraserhead ist halt einfach sowas wie der andalusische Hund im industriellen Zeitalter.
Was ich interessant finde, weil du das gerade sagst, Eraserhead ist ja ein Initialimpuls für die Industrial Culture gewesen, weil Eraserhead mit seinem Soundtrack und der Soundtrack-LP, die es damals gab, wirklich einen Sound etabliert hat, der erst dann von Throbbing Gristle und anderen Bands aufgegriffen wurde und wie so eine Art Musik konkret oder Musik Brü dann quasi aus Lärmstrukturen neue Musik kreiert hat. Und es ist sehr interessant, wie David Lynch selbst immer wieder darauf Bezug nimmt, aber auf unerwartete Weise. Zum Beispiel hat er ja ein Konzertvideo gedreht mit Julie Cruise, seiner Muse in den 90ern, die bei Twin Peaks ja Lieder gesungen hat. Und das ist die Industrial Symphony No. 1. Das war ein Konzertfilm, Bühnenfilm, den er inszeniert hat. Und wenn wir zu Lost Highway kommen, da ist es ja total spannend, dass er mit Trent Reznor und Peter Christopherson gearbeitet hat. Trent Reznor ist natürlich das Mastermind von Nine Inch Nails und der hat auch ein Lied beigesteuert, The Perfect Drug, das auch eine Single war damals. Aber Peter Christopherson ist nun der Mitbegründer von Throbbing Gristle, also der ersten großen, legendären Industrial-Band.
Und dann später eben auch ein wichtiger Bestandteil von der großartigen Band Coil.
Genau, Coil, ja, richtig. Und Coil hat einen Sound, der dann auch in den Ambient-Tracks von Lost Highway zu bemerken ist. Und dann gibt es natürlich aus diesem Umfeld andere Elemente, also dass eben Rammstein oder Marilyn Manson sind auch ohne die Industrial Culture nicht denkbar. Sie haben halt Popmusik daraus gemacht. Aber ich habe übrigens jetzt auch nachgeguckt, Heirate mich ist das Lied. Ah, und okay. In Heirate mich, ich muss mich korrigieren, der Bezug zu Wuthering Heights ist nicht so abwegig, aber es ist nicht Heathcliff, sondern es ist Hindley, die Figur aus dem Roman. Also wenn jetzt jemand von den Schnellmerkern sich gedacht hat, der Mann kennt
der
den,
Stiegelecker.
Ja, wieder voll den Fehler gemacht. Ja, es ist lange, lange her, dass ich den Roman gelesen habe, aber in der Tat ist es ist die Figur Hindley, um die es dann geht. Also der so ruhelos ist, nachdem seine Frau an Tuberkulose stirbt.
Dann passt es aber noch mal besser in den Film, weil es ja diese Szene gibt, wo Pete mit Alice in der Wüste schläft und er zu ihr sagt, ich will dich. Und sie sagt, du wirst mich niemals kriegen.
Ja. Yeah,
also dieses genau. Heirate mich, nein. Yeah. Ich werde dich nicht heiraten.
Absolut.
Die Kränkung, die sich eben wiederholt, die vorher aber eben, also zweimal ist es der Sexualakt, in dem der Mann gekränkt wird. Einmal in dem sie ihn tröstet, weil er zu früh gekommen ist. Und das zweite Mal, dass sie sich vollkommen entzieht, seiner Lust entzieht. Das heißt, auch diese Momente doppeln sich und das passt halt perfekt dann zu diesem Lied.
Absolut.
Wenn wir vielleicht die Folge abrunden wollen, um nicht ganz innerhalb dieser Handlung oder der Exegese so auszusteigen, könnte man ja noch mal allgemeiner darüber sprechen, dass dieser Film, obwohl er so verrätselt ist Und obwohl er so viele Leute verwirrt hat, ein Kultfilm geworden ist. Was mich dabei immer wieder irritiert oder auch beeindruckt ist, dass eben ist, wie so ein Film wäre heute nur schwer vorstellbar. Es ist ja nicht umsonst so, dass Inland Empire schon kaum mehr finanzierbar gewesen ist für Lynch.
Ja.
Mit sehr wenig Geld aus Frankreich. In Amerika lief der so gut wie überhaupt nicht. Und dass er dann noch die dritte Staffel von Twin Peaks da durchgeboxt hat, das ist ja wirklich ein Weltwunder. Es scheint so, dass Lynch ein Kind der 90er ist, für die 90er als Jahrzehnt auch steht. Mit all den anderen Filmemachern, die zu dieser Zeit groß geworden sind. Oliver Stone, Tarantino, Lynch. Auch die Anfänge von dem Christopher Nolan liegen da in den 90ern. Die Filmbranche, die Hollywood in den 90ern, war noch anders als jetzt. Würdest du zustimmen, dass ein Film wie Lost Highway mit der Größe und dem, wie er gepusht wurde, als großer Film, heute unvorstellbar ist?
Es ist sehr schwer zu sagen, weil zunächst mal ist Lost Highway ja auch in Amerika damals nicht groß rausgekommen. Also der wurde zwar groß produziert, also es ist ein Breitbandfilm, er hat bekannte Darsteller und so weiter gehabt, aber sie haben dem Film damals schon nicht vertraut. Und sein eigentlicher Erfolg war auf dem Weltmarkt und speziell in Europa. Und das ist bei den anderen sicher noch drastischer, das stimmt auf jeden Fall. Wäre der heute denkbar? Naja, man muss bedenken, es gibt ja auch Leute wie Winning Refn, die es schaffen, Neon Demon zu drehen in Amerika oder Only God Forgives. Und das sind ja Filme, die auf eine gewisse Weise ähnlich abwegig radikal sind und ungewöhnlich. Und insofern glaube ich, Lost Highway war ein Glücksmoment, also ein Glücksgriff auch, dass er so funktionierte und auch so entstehen konnte. Ich glaube, das wäre durchaus nochmal möglich, aber wiederum aus Irrtum. Also weil zum Beispiel man das Budget sichern kann, indem man Leuten suggeriert, dass sie etwas bekommen, was sie am Ende dann so nicht bekommen. Und Lost Highway ist ja für jeden Produzenten, der einen ordentlichen Noir-Thriller haben möchte, in gewisser Weise eine Mogelpackung oder eine Übererfüllung. Ja. Und das macht ihn aber so gut. Also im Grunde, das macht David Lynch ja auch zu einem Künstler und nicht zu einem Genre-Regisseur, der die Erwartungen erfüllt und dann ist gut.
Ja, vielleicht habe ich die Frage auch ein bisschen falsch gestellt. Also diese Wichtigkeit, die Lynch auch damit erreicht hat. Mhm. Also dass man, das so wie Kafkaesque spricht man von Lynchesque. Ein Film hat einen Lynch-Charakter.
Yeah.
Ich habe das Gefühl, es ist schwieriger geworden. Natürlich fühlt man sich nach Drive und Neon Demon auch bei anderen Regisseuren durchaus an Winning Refn erinnert. Aber ich habe den Eindruck, dass es bei Lynch etwas ist, eine ganz eigene Handschrift. Man verbindet ihn zwar immer mit dem Surrealismus, aber es ist ein ganz eigener amerikanischer Surrealismus, ein ganz eigener Kosmos, der trotzdem verankert ist. Also der war ja schon auch in Hollywood irgendwie integriert. Er hat mit diesen Schauspielern, mit einer Laura Dern gedreht, er hat mit Bill Pullman gedreht, mit diesen Leuten. Er hat wahnsinnig viele Leute beeinflusst. Ich habe schon das Gefühl, dass es sich ein bisschen was verschoben hat. Vielleicht kann ich es nicht ganz ausdrücken, aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie wir jetzt einen Refn rezipieren und wie ein Lynch damals rezipiert worden ist.
Das ist richtig, ja. Also ich sehe das auch, aber das liegt vielleicht auch daran, dass damals das Kinosystem anders, vielleicht sogar noch gerade in Europa noch ein bisschen besser funktioniert hat und auch die Möglichkeiten einfach gegeben waren. Also du sagst, ja, David Lynch ist natürlich eigentlich ein Kind der 50er, das in den 70ern sich etabliert hat und in den 90ern zur vollen Blüte kam.
Mhm. Ja.
Deswegen hat er mit Nolan für mich gar nichts zu tun. Mit Refn hat er deswegen zu tun, weil Refn in einem wesentlichen gescheiterten Experiment in seiner Karriere, nämlich 4X, versucht hat, Lost Highway nochmal zu imaginieren. Und sehr interessant ist auch, dass Abel Ferrara, der, sagen wir mal, auch näher an Lynch ist vielleicht, so auch generationsmäßig, dass der mit dem Film The Blackout auch nochmal versucht hat, einen Film wie Lost Highway zu drehen. Mhm. Aber das war natürlich auch in den 90ern. Also es ist schon durchaus in dieser Zeit damals gewesen. Und im Endeffekt kann man an dem Versuch, einen David Lynch-Film zu drehen, nur scheitern, weil man gewisse Posen nachbaut, aber das Universum nicht rekonstruieren kann. Das Universum ist ja gewachsen. Und ich meine, es gibt auch nichts Vergleichbares mit dem Twin Peaks-Universum im quasi, also es gab ja Serien zum Beispiel wie Wild Palms oder Wayward Pines wesentlich später noch, die versucht haben, diesen Twin Peaks-Universums-Charakter zu rekonstruieren irgendwie auf ihre Weise. Aber sie sind daran gescheitert. Und da hat er etwas geschaffen, was vermutlich wirklich groß ist und groß bleibt.
Also ich glaube, ich muss schon gestehen, dass das bei mir so ein nostalgischer Moment ist, dass für mich so ein Film wie Lost Highway so eine alte Kinomagie noch atmet, die ich habe den ja nicht im Kino gesehen. Ich wünschte mir, ich hätte ihn im Kino gesehen. Mhm. Aber die Vorstellung, da läuft ein Film im Kino, man sieht Trailer nur auf anderen Videokassetten oder wenn man im Kino ist, diese Magie, das ist noch so die alte Zeit und dieser Überdruss, diese vielen Filme, diese vielen Möglichkeiten heute, die gab es zu dem Zeitpunkt nicht und das repräsentiert für mich Lynch. Wenn ich den Film anmache, dann fühle ich mich wieder zurückversetzt in diese magischen Momente, wenn du als 14-Jähriger das erste Mal diesen Film siehst. Ich meine, du wirst es ja gut kennen bei deinen Filmen. Wir haben ja schon ein paar besprochen, die dir sehr wichtig sind, Mad Max oder werden auch sicherlich bald mal über Blade Runner oder so sprechen, der einer deiner wichtigsten Filme ist. Das ist dieses total Heimelige bekommen, dass man so zurückgeworfen ist. Und das haben nur sehr wenige geschaffen. Vielleicht ist daher dieser Eindruck auch ein bisschen. Was ich noch sagen wollte, ich wollte Nolan überhaupt nicht mit Lynch in Verbindung bringen. Ich wollte nur sagen, dass die 90er als Jahrzehnt viele Regisseure hervorgebracht hat, mit denen wir uns immer noch beschäftigen, die heute noch diese ganzen großen Filme machen. Mhm. Also alle, die jetzt auch gehypt werden wie Nolan, haben dort ihre ersten Filme gemacht. Auch Doppelgängerfilm oder dessen Name mir entfallen ist, der erste Film von ihm und dann natürlich Memento, der ist 1999, glaube ich, erschienen. Mhm. Und dass da schon wahnsinnig viel noch möglich war und viel Chancen gegeben wurde, an so junge Regisseure mit relativ hohem Budget zu arbeiten. Mhm. Was dann erstmal für eine Weile wieder, gerade nach der Jahrtausendwende, nicht mehr so einfach war. Und heutzutage ist natürlich durch diese große Franchisierung extrem schwierig und sehr, sehr in den Indie-Bereich gedrängt. Das kann gut sein, kann schlecht sein. Ich finde es nur, die 90er sind schon sehr, sehr interessant, ein interessantes Filmjahrzehnt, die häufig halt so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil man hat halt die großen Blockbuster, aber dazwischen tummeln sich ganz viele kleine, sehr, sehr extravagante Filme wie Pulp Fiction. Das ist heute noch ein super extravaganter Film. Und dann halt sowas wie die ganzen Lynch-Filme. Mhm. Unter anderem Fire Walk With Me.
Und die Ferrara-Filme. Wir hatten die Ferrara auch schon diskutiert, genau. Weil Ferrara hat ja nicht zufällig auch in den 90ern seine großen Filme gedreht. Es begann mit King of New York, aber dann vor allem Bad Lieutenant, Dangerous Game, also Snake Eyes mit Harvey Keitel und Madonna. Das ist übrigens auch ein Film. Gerade dieser Film von Ferrara hat ja diese Brüchigkeit der Realitätsbezüge, wo Film im Film sich quasi aufzulösen scheint in der Realität der Darsteller und des Regisseurs und so weiter. Also da hat Lynch was auf den Punkt gebracht mit Lost Highway, was auch einen enormen Einfluss auf spätere popkulturelle Ereignisse hat. Also das ist halt auch unverkennbar auf seine Weise, weil es so durchdrungen ist von ihm. Du hattest es erwähnt, er hat die Bauten und die Ausstattung zum Teil ja selbst gemacht als Kunstwerke. Also seine Wohnung da drin. Man sagt ja, man kann dieses Haus ja fotografieren. Also ich bin auch vorbeigefahren. Das ist eine Seitenstraße von Mulholland Drive in L.A. in den Hollywood Hills. Man kann dort nicht halten. Ja, ist sehr interessant. Also es ist sehr schwierig, da anzuhalten. Aber man sagt, dass er dort immer noch sein Studio, sein Musikstudio und sein Kino und sowas hat. Ja, also in diesem Haus.
Das ist aber eine, es sieht wirklich aus wie eine Festung, oder?
Ja, ja, genau, wie eine Festung.
Abstrus. Es wird interessant, wenn wir jetzt dann bei der nächsten Episode zu Mulholland Drive springen, der ja auch viel mit Doppelgängermotiven hat und trotzdem ganz, ganz anders zu funktionieren scheint, eine ganz andere Stimmung transportiert und nochmal viel tiefer eintauchen wird in das Filmemachen oder das Hollywood-System. Mhm. Ich wäre von meiner Seite am Ende mit, also ich werde nie am Ende sein mit diesem Film, weil mich der wirklich schon begleitet seit einer Ewigkeit. Aber für heute wäre ich am Ende.
Ja, ich hoffe, dass wer den Film noch nicht gesehen hat und eine Lust verspürt, den auch zu sehen, und wer den Film gesehen hat, Freude daran hatte an ein paar Ansätzen. Vielleicht war ja auch was Originelles oder Neues dabei, vielleicht nicht. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Rückmeldungen. Also wir bekommen tatsächlich immer mal wieder, du oder ich, auch privat Rückmeldungen auf einzelne Podcasts und sind da sehr interessiert dran. Auch gerne, wenn es Kritik gibt und so weiter, keine Frage. Und hoffen, dass das so interessant ist, wie wir das hier angegangen sind.
Es wäre ja diesmal total interessant zu hören, welche Theorien andere, also Zuhörerinnen und Zuhörer haben, zu Lost Highway, wie die den Film verstehen.
Ja.
Da wäre ich echt interessiert daran. Ja. Vielleicht tut sich da ja eine Möglichkeit eines Austausches auf. Dann verabschieden wir euch mal in den Abend, den Morgen, wie auch immer. Es ist ja zeitlich nicht gebunden, wann ihr diese Episode hört.
Man muss die nachts hören.
Das stimmt. Es würde eigentlich ganz gut passen. Vielleicht die letzte Anekdote. Er hat ja Eraserhead nur nachts drehen können, weil er den ja in einem Hintergebäude der American Film Academy gedreht hat in L.A. Da war er Stipendiat. Mhm. Und er konnte nur nachts drehen, weil tagsüber die ganze Zeit Leute anwesend waren. Aber er wollte auch nur nachts drehen, sagt er, weil das hätte die Stimmung sehr geprägt. Was auch stimmt, wenn man diesen Film guckt. Aber jetzt guckt erstmal Lost Highway. Viel Freude an diesem sehr, sehr besonderen Film. Ich glaube, nach dem Podcast werdet ihr nicht überrascht sein, dass euch ein großes Rätsel erwartet. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.